Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
So, und dann sind wir heute schon bei der Nummer 155 und wir begrüßen alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer zu der dritten Ausgabe unseres CeBIT-Spezial des Computer.
Wir? Du bist mein Sprecher. Du sagst, wir begrüßen.
Wir begrüßen, ja.
Ach, ich dachte, du begrüßt und ich begrüße. Aber wenn du sagst, wir begrüßen, dann lehne ich mich zurück.
Du,
und
ja, jetzt kannst du auch, wenn du willst.
Jetzt will
auch.
Ich nicht mehr.
Na gut, okay. Und dann ging heute Morgen um 10 Uhr die Tür auf und da kam ein Tier rein.
Ein Tier?
Ja, ein Linux.
Ein Linux?
Tier auf der Tier? Brust von Klaus Knopper.
Ach, du meinst den Herrn Tux?
Den Herrn Tux, jawohl. Und nein, ich wollte eigentlich sagen, ein Pinguin kommt rein. Ich sagte, ein Linux kommt rein. Also ist ja schon fast dasselbe.
Also wenn du in der Antarktis wohnen würdest, dann würdest du die Pinguine ja immer begrüßen mit Guten Tag, Herr Linux.
So, Klaus Knopper, die CeBIT ist auch für dich immer sowas, naja, so ein Meilenstein, wo etwas Neues passiert.
Ja, natürlich. Vor allem auch Motivation, mal wieder an der Knopix zu arbeiten und die Dinge, die uns jetzt wichtig sind für die weitere Entwicklung, schnell noch unterzubringen, bevor es ins Presswerk geht, sodass wir auch was zeigen können und was zum Verteilen haben.
Und die 6er-Version ist ja hier auf der CeBIT zu haben, oder?
Ja, das ist mittlerweile schon die 6.1. Mit dem Schritt von 5.0 auf die 6.0 sind wir ja komplett weggegangen von unserem alten System, haben alles von vorne neu gemacht, inklusive Bootsystem. Erzähle ich gleich was drüber.
Gut, dann fangen wir da an.
Ja, gut.
Erzähl was über das Bootsystem.
Das hört sich ja interessant an. Das Bootsystem, gab es da Probleme damit bei den 5er?
Technische Probleme eigentlich nicht. Es war insofern etwas schwierig, als dass es doch etwas weiter von der Debian-Basis weg war. Das heißt, wenn man Knopix auf Platte installiert hat, was man ja, wie ich immer sage, nicht unbedingt machen muss, es läuft ja gut von CD, DVD und USB-Stick, dann hatte man immer das Problem mit den Updates, weil die Dinge, die Knopix verwendet, um Autokonfiguration zu machen, um Dinge zu lösen, für die man erst später Software in Debian entwickelt hat, die passten dann nicht zu dem neuen Debian-System dazu und einige Debian-Pakete konnten sich nicht installieren, andere sind rausgeflogen, war nicht so einfach. Deswegen sind wir jetzt davon ausgegangen, wir versuchen es erstmal mit einem ganz normalen Debian-System und ändern nur die Konfigurationsdateien und das Startverfahren und machen noch ein paar kleine Programme von uns dazu, die aber unabhängig vom Rest des Systems sind, versuchen also so nah wie möglich an Debian dran zu bleiben.
Und dann hat er uns was gesagt, Adriane ist krank. Da kann man ja fragen, was ist, ist das die Software, die da krank ist, oder ist es der Mensch Adriane?
Nee, meine Frau konnte heute leider nicht dabei sein. Lässt schöne Grüße ausrichten von zu Hause.
Danke, viele Grüße zurück, wenn sie uns jetzt zuhört. Ja, Adriane, gute Besserung.
Gute Besserung und da gibt es ja nun auch einiges Neues in puncto der Sprachausgabe.
Ja, die Sprachausgabe ist im Vergleich zu letztem Jahr doch deutlich besser geworden, dass ESP
da was dabei hören? Ist. Also er hat so einen kleinen EE. PC dabei, natürlich mit Linux.
Ja, natürlich. Was denn sonst?
Mit der sonst?
Ja, mittlerweile in Kaufhäusern liegen die ja so wieder mit Microsoft alles rum.
Ja, was ich gar nicht verstehen kann, denn mit Linux auf diesen EPCs hat man viel mehr Spaß. Es gehen diese 3D-Desktops, wo man mit rotierendem Würfel arbeiten kann, Vergrößerung, was wir ja auch für das Adriane-System für Sehbehinderte sehr gut brauchen können. Und all diese kleinen Gimmicks, dass man Fenster quetschen, verdrehen, umklappen kann und diese wunderbare Übersichtsfunktion, wo man alle seine laufenden Programme auf dem Desktop als kleine Icons sehen kann.
Hättest du das mal gedacht, dass es so greifbar wird und so nahe kommt und so klein ist, dass es da auf den Knien liegt und dass es fast in der Tasche Platz hat?
Ja, hat Vor- und Nachteile. Einerseits hat es einen hohen Knuddelfaktor, man kann es überall hinpacken, mitnehmen, ist nicht schwer. Andererseits, die Tastaturbedienung ist halt schon gewöhnungsbedürftig mit diesen vielen kleinen Tasten drauf.
Ja, jetzt kommt ein Mikrofon dazu, falls hier jetzt was gesprochen wird. Und einige machen sogar schon Zeichen, die sagen, ach, deshalb der Aufwand.
Ich hab zwar
weil hier ein bisschen rumgefallen.
Ja, die Oberfläche sieht man schon, aber das bringt natürlich nichts, man will es ja auch hören. Ich starte das nochmal neu. Aber vielleicht kann ich noch was drüber erzählen, was wir inzwischen gemacht haben, während das hier hochfährt. Ja, die Adriane-Version ist ja schon eine Weile released worden von der Knopix 6.0. Das war die allererste Knopix 6.0, die hat sofort im Sprachmodus gestartet. Das hat einige Anwender natürlich ein bisschen verwirrt, dass dann plötzlich statt der gewohnten Grafikoberfläche so ein sprechender Text-Desktop kam und gab auch entsprechend Anfragen per E-Mail. Dabei stand es eigentlich drauf, wie man jetzt in den Grafikmodus kommt.
Sie wollten, dass sie sofort abgeschaltet haben. Dass sie also
nein, nicht abgeschaltet haben. Die wussten erstmal nicht, was es ist. Haben sich das Menü angeguckt, denn damit kann man ja auch alles machen. Im Internet surfen, E-Mails lesen und schreiben, aber halt im Textmodus und mit Braille-Support. Ah, ich weiß, was los ist. Ich habe hier eine Braille-Zeile gekoppelt, die habe ich jetzt nicht dabei.
Ah, ja, ja, gut, okay.
Dauert zu lang. Würde ich sagen, lassen wir die Sprachausgabe mal weg. Die haben wir ja schon in der letzten Sendung vom letzten Jahr gehört. Anhören tut sie sich immer noch ähnlich. Von der Grammatik her spricht es jetzt ein bisschen sauberer die verschiedenen Texte aus. Ja, was man aber auch schön sehen kann, ich erzähle es einfach mal, ist diese Echtzeit-Zoom-Funktion von Compiz, dass man hier mit dem Scrollrad beliebig vergrößern kann. Man kann bis zu einem Buchstabe pro Bildschirmseite vergrößern, also auch für Menschen mit starker Sehbehinderung sehr praktisch. Und wir haben in diversen Programmen sprechende Menüs drin. Die Menüs von OpenOffice zum Beispiel werden vorgelesen zusammen mit der Vergrößerung. Es ist ein sehr schönes System, was man verwenden kann, um auch mit grafischen Anwendungen als Blinder und als Sehbehinderter zu arbeiten.
Wird denn das eigentlich mittlerweile unterstützt, so von Krankenkassen als Hilfsmittel für Sehbehinderte?
Die haben das noch nicht ganz verstanden. Die wollen ja immer was bezahlen. Das heißt, sie wollen nicht, sie versuchen den Preis immer runterzudrücken, aber wenn ein Produkt an sich kostenlos ist, haben die dafür überhaupt kein Konzept. Immer noch nicht.
Kosten das heißt, Stocks.
Ja, die zahlen im Moment immer noch lieber ein Windows-System für 10.000 Euro, was weniger kann, denn in den Anforderungen steht ja immer, man darf nicht surfen, nicht speichern, nicht normal arbeiten, weil das wäre ja Luxus. Man darf sich nur die Post vorlesen lassen über einen Scanner. Kann unser System natürlich
da
auch.
Drin, das steht da drin.
Das steht in den Richtlinien drin. Und wenn man als
Behinderter Blinder, darfst du doch nicht Spaß haben, der von der Krankenkasse bezahlt wird, mein lieber Freund.
So ist das leider.
Das ist nicht so fast.
Ja, das ist etwas schade. Gut, mit unserem System haben wir ja jetzt mit der Knopfix die Möglichkeit, direkt in der Sprachausgabe einen ganz normalen Computer zu booten. Das ist schon mal sehr praktisch, dass man dafür überhaupt nichts Zusätzliches braucht. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn man die Krankenkasse überzeugen könnte, einfach nur die Braille-Zeile zu bezahlen. Jemand, der Braille kann als Blinder, braucht nichts anderes. Ein Computer mit Linux drauf, mit dem Adriane-System und einer Braille-Zeile, damit wäre bedient. Wäre die Krankenkasse auch billiger weg, aber da stören jetzt wieder diese Richtlinien, dass man all das, was unser System kann, offiziell gar nicht können muss als Sehbehinderter und Blinder.
Es ist zu viel.
Es ist zu viel.
Auch wenn es nichts kostet.
Auch wenn es nichts kostet, ja, das ist...
Das sind logische Zwänge, die da dazu führen, dass man es ablehnt.
Ja, das stimmt schon. Gut, insofern verlassen wir uns jetzt auch nicht mehr auf die Krankenkassen, sondern wir haben es einfach released. Wer es möchte, kann es benutzen. Wer über die Krankenkasse ein Windows-System finanziert bekommt, mit Braillezeile dabei, kann sich den Rechner dann irgendwo in die Ecke stellen und das Adriane-System mit der Braillezeile benutzen, um halt das zu machen, was er eigentlich machen möchte.
Das ist ein krankes System, ist das, ja.
Kann man da dann jetzt mal eine Bombe reinwerfen oder sowas ähnliches?
Ach,
Oder irgendwie die Leute austauschen?
Nee, dann hast du ja noch mehr Behinderte.
Es ist nicht alles logisch und wenn das Leben immer einfach wäre, wäre es langweilig.
Gut.
Gibt es auch keine Besserung in der Sicht der Dinge?
Ja, sagen wir mal so, wir haben mit verschiedenen Hilfsmittelherstellern gesprochen, die das sehr interessant finden. Die haben nur das gleiche Problem. Die wollen ihre Geräte verkaufen und bisher kann sich privat niemand so eine Braillezeile oder ein Hilfsmittel für 7.000 Euro leisten. Also bezahlt es die Krankenkasse und die bezahlt im Moment keine Linux-Systeme.
Klaus, zu dem, was du jetzt hier gesagt hast. Wir haben eine ganze Menge Sehbehinderte, auch unter unseren Zuhörern. Ich habe ab und zu Kontakt, auch letztens wieder mit jemandem Kontakt gehabt. Was können die denn jetzt nutzen? Wenn die jetzt zum Beispiel auf Windows laufen, sind die denn in der Lage, so ein System selbst zu installieren, trotz ihrer Sehbehinderung, damit sie dann damit arbeiten können?
Ja, es gibt ab sofort, ne, eigentlich schon seit 2 Wochen, von jeder Knoppix CD 2 Exemplare. Die eine, die sofort in den Grafikmodus bootet, die unterstützt Vergrößerung, aber ohne Sprachausgabe. Und die zweite Variante hat im Dateinamen das Wort Adriane und die startet standardmäßig mit Sprachausgabe. Gibt's in Deutsch und gibt's in Englisch. Und wenn man die einlegt, wird man mit dem ersten Satz begrüßt, Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes für ein Menü. Das heißt, man weiß sofort, ja, wenn ich jetzt wissen will, wie es geht, drücke ich die Eingabetaste, kann ich mir die Hilfe durchlesen, wie ich das bediene mit der Tastatur. Und mit der Pfeiltaste runter kommt man ins nächste Menü, das wäre dann schon das www. Mhm. Ist eigentlich gerade für blinde Computeranfänger gedacht, die sich mit dem Betriebssystem überhaupt nicht auseinandersetzen wollen, sondern einfach surfen, E-Mail lesen, chatten, SMS machen.
Okay, ja, ist eine schöne Sache. Wie kommen die da ran an diese?
Per Download oder man kann sich es auch per Post schicken lassen.
Wie groß ist der, die 6.1?
Die 601 CD passt auf einen normalen CD-Rollung, die ist so 650 MB groß und größer wird sie auch nicht werden.
Ist für Vista-Leute kein Problem.
Und per Post schicken lassen, woher, wie kann ich mir das schicken lassen?
Es gibt so eine Liste von Anbietern, die Knoppix verschicken. Über Internet können die kontaktiert werden oder man kann dort anrufen und einfach sagen, ich hätte gerne so eine CD.
Knoppix.de oder wo?
Ja, ja, unter Knoppix.de kann man unter Knoppix Anbieterliste ein paar unabhängige Anbieter finden. Also die sind unabhängig von mir. Jeder macht das so zu dem Preis, den er für richtig hält. Das kostet meistens so 2-3 Euro inklusive Porto.
Weißt du eigentlich, wie viele Leute Knoppix machen?
Wie viele Knoppix benutzen, weiß ich nicht. Ich zähle es ja nicht. Wir haben ja keine Lizenzen, die man anfordern oder bezahlen müsste. Aber von den Downloadzahlen, die im Moment wieder so auf etwa 30.000 Downloads pro Tag gestiegen sind, alleine für die CD-Version, kann ich ungefähr schätzen, dass es sich doch wieder sehr stark verbreitet hat. Mhm. Es ebbt dann immer so nach einer Weile ab und sobald eine neue Version rauskommt, dann sind wieder...
jeder CeBIT wieder ab und dann an der nächsten CeBIT geht es wieder los.
Ja, das stimmt. Aber eigentlich gerade nach der CeBIT, wenn man guckt, gibt es jetzt neue Versionen, wo die Erfahrungen von der CeBIT Bugfixes oder neue Versionen
Bugfixes.
Ja, Fehlerbereinigung.
Herr Kollege,
aber Bugfixes.
Hör mal, du bist ein fixer Bug, du.
Ja, du siehst, ich sitze überall drin, auch bei Linux eigentlich drin.
Ja, klar. Gut, und in der 6er-Version, in der 6.1er-Version haben wir, wie gesagt, das Bootsystem überarbeitet. Wir haben neue Netzwerkkonfigurationen drin. Es ist jetzt wesentlich einfacher, ins WLAN zu kommen. Da habe ich mich so ein bisschen an den anderen Distributionen orientiert, die das mit dem Network Manager machen. Man sieht die Funk-LANs in der Liste, kann sich eins aussuchen und wird dann gefragt nach dem Schlüssel. Ist also recht einfach zu bedienen.
Noch eine Frage dazu, wenn ich mir also jetzt so ein SAP-Notebook oder ein Netbook hole, was muss ich vermeiden oder welches ist am besten geeignet dafür?
Also eigentlich haben wir darauf geachtet, dass sämtliche Treiber, sämtliche Einstellungen mit diesen kleinen Netbook-Auflösungen kompatibel sind. Das geht von dem kleinsten Asus bis hin zu dem größten Dell-Netbook, also verschiedene Marken, verschiedene Grafikkarten. Für die Grafik, für diese schönen 3D-Funktionen wäre es natürlich gut, wenn man sich vorher erkundigt, was ist da für eine Grafikkarte drin. Probleme haben wir eigentlich im Moment nur bei Nvidia. Die
die am meisten drin sind.
Nicht unbedingt. Ja. Die sind eher so in den Gamer-Notebooks.
Ja.
Die laufen sehr gut mit Compiz, aber nur, wenn man vorher den proprietären Treiber installiert. Und das ist halt für Anfänger ein bisschen schwierig, sowas zu machen. Gerade die billigsten Netbooks, die so Intel-Karten on board haben oder ältere ATI-Mobility-Karten, da läuft das super drauf und auch sehr flott. Also würde ich einfach mal eine CD nehmen, ausprobieren. Oder, falls die kein CD-ROM haben, wie dieses. Wir haben in dem Knoppix-Menü einen Punkt, wo man aus der DVD sehr leicht einen USB-Memory-Stick oder eine kleine SD-Karte machen kann. Das heißt, Flash Knoppix hat so ein kleines Tankstellensymbol. Man kann damit USB-Medien wie Handys, Digitalkameras, alles, was Flash hat, betanken. Und mit diesem betankten Medium kann man dann diese Netbooks booten. Einfach in die USB-Schnittstelle oder in den Cardreader rein. Netbook starten, F12 oder Escape und dann kann man sich auswählen, von wo man starten will und dann läuft das auch so.
Und ganz schnell probieren, ob alles funktioniert, so wie gedacht.
Ja.
Okay, Klaus. Dankeschön.
Danke.
Jo, danke für die Einladung.
Es jährt sich die CeBIT 2008. War auch für Sie eine CeBIT bei uns hier im Studio. Ein bisschen anders ist es geworden. Wir haben jetzt so kleine Schießluken hier. Ein bisschen kleiner die Fenster. Aber wir sehen alles, was draußen vor sich geht. Und Herr Professor Thorsten Herfert von der Universität des Saarlands, Sie haben sich im letzten Jahr Gedanken gemacht, was man mit Fernsehen im üblichen Sinne so alles machen kann. Aber es ist natürlich kein normales Fernsehen mehr, sondern das ist sehr, sehr digital geworden und kommt durch alle Ecken und Kanten, kann man sagen. Wenn es so nicht geht, dann geht es anders und wenn es anders nicht geht, dann geht es eben so. Und es gibt hier auf der CeBIT, gerade heute an dem Tag, wo Sie hier zu uns gekommen sind, gibt es auch eine Demonstration von jemandem, der zeigen will, dass er durch Deutschland fahren kann und dass man sieht, wo er fährt. Warum macht er das?
Also er macht das, weil er ein Projekt hat, bei dem er ein bisschen für Erdgas werben will und mit einem erdgasbetriebenen Fahrzeug durch Deutschland fährt und macht das sozusagen als Videoreisebericht für seine Community und für interessierte Zuschauer. Und wir jetzt als Lehrstuhl Nachrichtentechnik Uni des Saarlandes, wir haben eben die Technik aufgebaut, die gesamte Kette von der Aufbereitung der Signale oder von der Aufnahme der Signale mit der Kamera, die im Auto sich befindet, bis hin zum Senden der Daten über einen Internet-Streaming-Provider, sodass man tatsächlich über ganz normale Internetbrowser Video und Audio aus dem fahrenden Auto sehen kann. Und fahrend heißt wirklich fahrend. Also wir haben Aufnahmen bis 160 Kilometer pro Stunde.
Das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, der fährt mit dem Auto durch die Gegend, hat eine Kamera da drin, hat Technik von Ihnen da drin und dann UMTS-Modem. Und das, was er im Moment selbst sieht, wird von der Kamera live ins Internet gestreamt und jeder kann daran teilhaben?
Richtig, genau so ist es. Es wird live im Auto kodiert, sehr stark datenkomprimiert, sehr fortschrittlich datenkomprimiert. MPEG-4 sind da so Standards und wird dann tatsächlich über UMTS, aber per IP, also Internetprotokoll, übertragen. Auf Browserformate umgesetzt, so dass jeder Internetnutzer mit herkömmlichen Browsern ihn live sehen kann.
Also ja, vielleicht streamen. Und jetzt müssen Sie nur noch sagen, wo können denn unsere Zuhörer sich jetzt da einklinken und gucken, wo ihr
Kollege umfährt. Nee, das sagen wir doch besser nicht, sonst bleibt das Bild wieder stehen. Wenn da alle gucken wollen, oder?
Wenn da alle gucken wollen. Also wir haben tatsächlich uns nicht getraut, das von der Universität direkt zu machen, weil genau ein Rechenzentrum nicht eine Kapazität für 100 oder 150 parallele Zugriffe zur Verfügung stellen kann. Es läuft über einen kommerziellen Streaming-Anbieter. Also ich habe keine Angst, dass das Bild stehen bleibt.
Also Sie haben uns... Er hat uns hier im Studio gezeigt, wie Google Maps darstellt, wo er steht. Und dann haben wir noch ein Bild aus seiner Kamera gesehen und wir haben gesehen, dass er da steht und irgendwie telefoniert oder sowas.
Richtig.
Er fuhr im Moment nicht, dann konnten wir uns noch ein altes Video angucken.
Richtig.
Das haben wir gesehen, ne?
Richtig.
Und das kann ein anderer auch sehen?
Genau das, was wir jetzt gesehen haben, ist übers ganz normale Standard-Internet gekommen und jeder kann es genau so sehen.
So, und dann sagen Sie jetzt mal, was man einstellen muss.
Ja, und da will ich auch fair sein, dass es nämlich sowohl die eigene URL als auch die des Projektes direkt gibt. Also die eigene URL ist nt für nachrichtentechnik.uni-saarland.de. Und ab dann kann sich jeder Nutzer über Projekte selber durchklicken.
Projekte?
Wie heißt das Projekt? Das Projekt heißt 800 CNG, weil CNG ist die Abkürzung für das Erdgas und 800, weil es knapp 800 Tank oder etwas über 800 Tankstellen sind. Also 800 CNG. Konsequenterweise gibt es auch eine Projekt-Homepage und die heißt tatsächlich www.800cng.de. That's it.
So, und dann kommt man weiter.
Und dann kommen wir weiter und
findet die Videos. Wenn es 10.000 sind, die das machen wollen?
Wenn es 10.000 sind, wird sehr knapp, dann müssten wir unseren Vertrag mit Blitzeinschlag, die das jetzt streamen, etwas aufbohren. Aber wenn wir das Problem haben, sind wir froh, weil dann ist
die Community sehr groß. Und wenn die Sendung abends läuft und 8 Uhr, ich ziehe mir das runter, fährt er um 8 Uhr noch oder liegt er da auch schon irgendwo im Hotel?
Er fährt um 8 Uhr noch, aber wann er online ist, einfach da, weil er braucht ja auch ein bisschen Privatsphäre, wird im Internet auf den Seiten angekündigt.
Alles klar.
So, okay. Ja, jetzt, was steckt denn da eigentlich an Technik dahinter? Denn im Grunde genommen könnte man ja als Bastard sagen, na gut, da knote ich mir eine Kamera an mein UMTS-Handy und fertig ist die Laube. Aber ganz so einfach ist es doch nicht.
Nein, es ist überhaupt nicht so einfach. Es ist relativ einfach, irgendwas hinzukriegen, was irgendwie funktioniert, da haben Sie recht. Aber etwas hinzukriegen, was mit der Datenrate, die wir jetzt benutzen können, nämlich 300 Kilobit pro Sekunde, eine Videoqualität, die, das haben wir auch im Studio hier gesehen, die man auch Fullscreen sich angucken kann, hinzukriegen. Ja. Etwas hinzukriegen, was Geschwindigkeiten bis über 100 Kilometer pro Stunde mit Handover hinkriegt, das ist nicht so trivial und die Blöcke, die dahinter stehen, sind erstmal entsprechend Know-how im Bereich der Videokodierung, also das ist H.264-Kodierung, aber mit speziellen Parametern und dann ein spezieller Fehlerschutz, der genau Paketverluste beim Handover und durch die Mobilität ausgleicht und diese Pakete dann auch neu sendet.
Ich fand es sehr gut, dass Sie erzählt haben, dass dieser Herr, der das da macht, der diese Fahrt da macht, zu Ihnen ans Institut kam und sagte, ich möchte das und das dann und dann machen. Und dass Sie dann als Wissenschaftler und sagten, ja, da gucken wir mal, das ist interessant auch für uns, wir helfen.
Ja, also nicht missverstehen, wir sind natürlich keine verlängerte Werkbank, aber ich bin immer wirklich daran interessiert und das, denke ich, betrifft viele meiner Kollegen an den Hochschulen auch, dass wir die Kernforschung, die wir machen und unsere ist halt im Bereich der Streaming-Fehlerschutzkodierung, dass wir die auch für Applikationen, die der Normalverbraucher versteht, einfach einsetzen. Und deswegen hat es uns wirklich Spaß gemacht, das auf die Reihe zu bringen. Es waren 3 Wochen Spannung, wirklich Hochspannung, auch über Weihnachten. Aber er ist am 7. Januar pünktlich losgefahren und die Technik lief.
Und jetzt zittern Sie jeden Tag so ein bisschen?
Nee, eigentlich nicht.
Warten auf den Anruf, alles zusammengebrochen?
Na, wir kriegen ständig Anrufe, weil man sich auch unterwegs immer was erzählen möchte und weil wir auch noch so ein bisschen Tourguide spielen. Wir haben also tatsächlich eine Studentin bei uns am Lehrstuhl sitzen, die dafür bezahlt wird, dass sie sich die Strecke Strecke ein bisschen anguckt und Sehenswürdigkeiten ein bisschen anguckt und dem Fahrrad dann ein bisschen hilft und sagt, na, hier ist was Schönes. Also wir zittern nicht mehr. Eigentlich läuft
es. Aber das ist ja wirklich eine schöne Sache, wenn ich mir das Video ansehe oder das Live-Bild ansehe und im Fullscreen-Modus und dann fährt der da und da sieht man, da überholt der dann LKWs oder sonst wo. Man kann erkennen, wo er ist. Wann kann ich denn das in mein Auto haben?
Er fuhr aber ganz, ganz ordentlich, was wir da gesehen haben. Er hat nicht überholt.
Er hat überholt.
Er hat überholt.
Herr Back. Ja, wenn du es nicht mitgekriegt hast, aber er hat überholt. Also, wann kann ich das in meinem Auto haben zu erträglichen Preisen?
Na gut, im Moment ist es ganz ehrlich so, das ist eigentlich sogar einer der Vorteile dieses Projektes. Es ist mit handelsüblicher Technologie gemacht. Also er hat eine handelsübliche DV-Kamera, die per 1394 Firewire in einen Rechner geht. Der Notebook oder ein Rechner, der im Auto steht, komprimiert das jetzt. Das heißt, im Prinzip können Sie vieles davon einbauen, aber was für diejenigen, die auch jetzt bei uns anfragen, Hörenfunk ist übrigens einer derjenigen, der angefragt hat für Live-Berichterstattung, für die muss man das natürlich noch in ein Produkt verpacken, dass es einfacher ist, auf einem entsprechenden Ultra-Mobile-PC läuft oder ähnliches Ding. Ich denke, dass wenn die entsprechenden Anfragen und Aufträge kommen, ist das innerhalb von Monaten als Produkt auch verfügbar und machbar.
Die speziell von Ihnen entwickelte Fehlerkorrektur, die hier zum Einsatz kommt, ist die für den Endverbraucher irgendwie im Internet kostenlos oder ist das nur im fertigen Produkt dann, wenn man es kauft?
Also im Moment ist sie in fertigen Produkten drin. Wir denken gerade, weil das jetzt auf der CeBIT sozusagen die erste größere Demo ist, wie gesagt, das Projekt läuft ja sogar noch, darüber nach, ob man bestimmte Versionen davon tatsächlich auch frei verfügbar machen kann. De facto merken Sie es als Endnutzer nur dadurch, dass sich Ihr TCP-Stack ein bisschen ändert, also Ihr Internet-Protokoll-Stack ein bisschen ändert. Für Sie an Geräten oder so ist das nichts Spezielles, sondern der Protokoll-Stack ist cleverer und besser auf die Applikation Streaming ausgelegt. Mhm. Und ob wir das frei zur Verfügung stellen oder ob das einfach Teil des Produktes ist, das ist...
Ja, wäre das schön. Also wenn Sie das zur Verfügung stellen, dürfen Sie mit mir in Urlaub fahren. Ja, allerdings sieht von zu Hause nicht im Auto.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie noch was auf der CeBIT hier vorgestellt. Geht auch um Fernsehen, geht auch um Heimnetzwerk. Und zwar hat man wohl vergessen, bei einem Heimnetzwerk daran zu denken, dass man vielleicht auch Fernsehen ins Heimnetzwerk einspeisen möchte und weiterleiten möchte. Warum?
Warum man das vergessen hat? weil es ganz verschiedene Communities und ganz verschiedene Firmen in dieser Welt gibt und diejenigen, die sich in den letzten 2 Jahren auf dem Gebiet der Heimvernetzung wirklich durchgesetzt haben, das ist die Digital Living Network Alliance, die kommt ursprünglich von der PC-Vernetzung. Also die kommt daher, einen PC sich als Mediaserver vorzustellen, der MP3-Files und Fotos und ähnliche Dinge verteilt. Das heißt, da ist wieder die Idee im Hintergrund, ich habe Dateien in Verzeichnissen auf einer Festplatte und die möchte ich auf irgendeinem Endgerät, was man dann Media Player nennt, abspielen.
Aber kein Streaming.
Genau, man hat wieder vergessen, dass es Dinge gibt, und Rundfunk ist ein gutes Beispiel dafür, die eben nicht per sogenanntem Pull-Mode, also von einem Server geholt werden, sondern Dinge, die von außen vorgegebener Geschwindigkeit wie Radio- oder Fernsehrundfunk reinkommen, Broadcast, genau. Und wir haben jetzt DLNA-kompatibel sozusagen das Fernsehen darin integriert, so dass es mit den Endgeräten, die modernere Technik beherrschen, richtig schön in toller Qualität und Klasse geht, so dass es aber auch mit den heute verfügbaren und hier auch käuflich erwerblichen DLNA-Endgeräten mit dann aber ein paar Artefakten geht. Aber es geht immerhin.
Was brauche ich denn dann, wenn ich das jetzt machen will, Videostreaming?
Also im Prinzip brauchen Sie einen Digital Media Server, wie es auch heute schon gibt, DLNA-zertifiziert. Windows 7 zum Beispiel wird DLNA-zertifiziert sein, der eben wieder ein bisschen mehr Software hat, also die Software, die wir dann gebaut haben, die diese Streaming-Protokolle unterstützen.
Und Standard-Hardware, die ich sowieso schon zu Hause habe.
Ich gehe davon aus, dass Sie es zu Hause haben. Also wir empfangen im Moment digitales Fernsehen sowohl terrestrisch als auch über Kabel hier auf der Messe, aber wir können es auch über Satellit machen. Wir setzen es dann um, und das ist wieder nur Software, in IPTV, und das IPTV wird dann im Heimnetzwerk verteilt.
Bevor Wolfgang Rudolph anfängt zu weinen, denn Sie haben ihm eben einen Schuss in sein Herz getan, Sie haben das Wort Windows 7 genannt.
Oh. Gibt es das auch für Linux? Ja, selbstverständlich. Also um das Herz gleich wieder zu erleichtern, die gesamte Demo hier und all unsere Softwarearbeit läuft unter Linux, Debian Linux. Windows 7 ist halt DLNA-zertifiziert und deswegen habe ich es erwähnt.
Herr Professor, also so ganz stimmt das ja nicht, sondern ich habe eher ein trauriges Herz mit all denen, die nichts anderes als Windows kennen. Aber
mit Windows 7 wirst du neidisch auf uns zurückblicken.
Nein, das Schöne ist, dass eben beides miteinander spricht.
Man kann bei Ihnen am Stand natürlich alles sehen, was wir erzählt haben. Und das ist in der Halle 9. Und zwar
die B43.
B43, das ist die Universität des Saarlandes.
Ja, das ist der Forschungsstand Saarland. Und am Forschungsstand Saarland ist auch die Universität.
Wir haben am Samstag hier unser Fan-Treffen und die Jungs, wenn die da kommen, könnten vielleicht mal einen Blick da drauf werfen, denn das ist wieder was
Spaß macht. Samstag sind wir zufällig auch beim Innovators-Pitch, der in der gleichen Halle ist, dabei, weil wir für das Projekt eventuell auch noch einen
Vielen Preis Dank. Hinkriegen. Dann sind wir gespannt, Vielen was Dank sie im nächsten Jahr gebastelt haben.
Ich bedanke mich.
Danke. Ja,
danke.
Tschüss.
Tja, jetzt haben wir zwei Beiträge hinter uns. Jetzt müssten wir vielleicht einfach mal so kurz vor der Mitte der CeBIT, sind ja heute 6 Tage um, nochmal darüber nachdenken, was ist denn hier eigentlich auf der CeBIT anders, dieses Jahr gegenüber den anderen
Jahren? Ja, wie hast du denn die 6 Tage gezählt? Ich weiß nicht, bist du hier seit letztem Monat oder?
Was haben wir heute für einen Tag?
Heute haben wir Donnerstag, 3 Tage.
Wir haben Dienstag waren wir hier,
Mittwoch,
Donnerstag. Wir haben die Hälfte rum von den 6 Tagen, ja.
Nein, wir haben 6 Tage rum, hast du eben gesagt. Na, macht ja auch nichts.
Na gut.
Macht ja nichts.
Ich habe dich ja dabei, dass du aufpasst.
Ja, genau.
Hat ja funktioniert.
So, die Messe ist anders. Also am Dienstag haben wir gedacht, die Messe wäre so ein Totentanz.
Ja.
Da war nichts los.
Ja.
Wir fuhren hier zur Messe mit dem Auto und da ist ja in Hannover ist ja diese Maßnahme, morgens um 9 Uhr, alles geht zur Messe und abends alles geht weg von der Messe. Alle Straßen werden umgestellt und da fuhr auf der Maßnahmeseite ein einziges Auto. Wir haben gedacht, was ist denn jetzt
los? Das haben wir noch nie erlebt.
Das haben wir noch nie erlebt. Und obwohl wir nicht auf der Maßnahmenseite fahren konnten, waren wir trotzdem sehr pünktlich da.
War ja gut, dass wir nicht auf der Maßnahmenseite gefahren sind, dann wären wir wahrscheinlich wieder in irgendeine andere Ortschaft abgeleitet worden.
Ja, genau. So, also, was ist jetzt los?
Wir müssen ja noch über Abend sprechen.
Abends
hat man dann irgendwas ganz Geschicktes gemacht, weil wahrscheinlich zu wenig Verkehr war, hat man dann abends Baustelle aufgebaut, hat eine Fahrspur gesperrt.
War keine Baustelle. Das war eine Hinüberführung auf eine Spur.
Und plötzlich stand alles. Man hatte das richtige CeBIT-Gefühl, man hat sich wohlgefühlt, wir stehen im Stau, kommen nicht vorwärts, so wie es immer ist. Ob man das deswegen gemacht hat?
Nee, als wir dann aber vorbeifahren konnten, da war alles offen.
Ja, meine ich doch.
War alles offen.
Die wollte den Leuten nur mal so noch das alte Gefühl wiedergeben.
So, ich glaube, dass die CeBIT schon gespürt hat, dass weniger Aussteller da sind. Das merken sie an ihrem Portemonnaie. Dass weniger Leute kommen werden, das wird der erste Tag, wird den Schnitt versauen. Denn da waren wirklich sehr wenig Leute da. Dass aber die CeBIT da jetzt hantieren würde, würde sagen, wir sind freundlicher zu den Ausstellern. Das stellen wir nicht fest. Denn unsere Autos zum Beispiel, die hier den Passagierdienst machen.
Und sie ins Hotel bringen.
Ins Hotel bringen, die müssen 1.000 Euro bezahlen, wenn sie hier bis hierher vorfahren wollen.
Vor die Halle. Für die Woche.
Für die
1.000 Euro, nur um reinfahren zu können, ein paar Meter.
Die müssen, wenn sie für eine Stunde hier reinfahren wollen, 40 Minuten 100 Euro bezahlen.
Hinterlegen als Pfand.
Und wenn sie dann 5 Minuten zu spät wieder kommen, um das wieder, zack, sind die 100 Euro weg.
Das ist wohl wie Raubritter, oder?
Ja, und die Hotels haben es noch nicht so ganz kapiert. Es gibt da Hotels, die kosten während des Jahres so 80 Euro, während der Messe 400.
Also es sind viele Dinge, natürlich will jeder verdienen, das ist ganz klar. Aber wenn das irgendwo in Maßen geschieht, ist es auch nachvollziehbar. Denn schließlich die Tankstellen erhöhen ja ihre Preise vor der Reisewelle auch regelmäßig. Das ist ja, kennen wir ja alle schon. Warum sollen die Hotels das nicht machen? Aber so vollkommen maßlos, das finde ich also mehr als unverschämt. Und wenn die Messe jetzt zurückgeht und alle jammern und stöhnen, wir haben weniger Übernachtung, dies und das und jenes, dann mögen sich auch die Herren Hotels mal an die Nase fassen und sagen, sind wir eigentlich selbst mit daran schuld, weil keine kleine Firma oder mittlere Firma mehr die Kosten tragen kann.
Ja, das ist auch unmöglich, da 500 Euro pro Person. Wir sehen es bei uns im Hotel, da ist eine Firma da, das sind, ich schätze mal, 50 Leute, die da morgens beim Frühstück erscheinen und rechnen aus, 50 mal 400. Dann bist du mal 6.
Was mich noch interessiert, hier so bei der CeBIT, also einmal, es sind 20% weniger Journalisten da dieses Jahr. Warum wohl?
Durch das Internet und wahrscheinlich auch durch die Wichtigkeit der Messe vielleicht, dass sie nicht mehr ganz so die Liedermesse der Welt sein wird.
Und wenn diese Firmen aber jetzt ihre Händler ziehen wollen und Presse und abends Standfete machen und da richtig Remedemi machen, damit wenigstens dadurch noch die Leute gebunden werden, dass man mit ihnen dann beim Glas Bier oder Sekt oder Wein und einem kleinen Imbiss nochmal reden kann über Produkte, Trends und so weiter.
Ja, hallo, hast du Genehmigung?
Und wenn du Genehmigung hast und überziehst, dann gibt es Konventionalstrafe.
Ja, genau, bis 10 Uhr und dann passiert's.
Und das
sind, zahlst du.
Ich habe gehört, dass ein Unternehmen hier wegen Überziehung von der Stunde oder sowas mit Remy Demi, um wirklich einen schönen Abend zu machen, nach dem anstrengenden Messetag 10.000 Euro Konventionalstrafe zahlen musste.
Also, die kommen wahrscheinlich auch nicht mehr wieder,
ich wollte gerade sagen, das Konzept der Messe, die Firmen abzuwimmeln, hat ja funktioniert. Ja. Also ob man das jetzt wirklich so, gerade in dieser Zeit, so weitertreiben sollte oder einfach mal mit offenen Händen auf die Aussteller zugehen sollte, denn das ist ja nun das Vieh, was anschließend das Fleisch und die Milch bringt.
Du, ich habe ja gehört, dass sich schon was geändert hat im Vorfeld. Es war früher so, wenn du auf der CeBIT ausstellen wolltest und wolltest dann sagen, aber ich habe da so einen großen Stand, kannst du da nicht 2% Prozente geben, Rabatt geben, hat man die ausgelacht und hat gesagt, wenn ihr kein Geld habt, das zu bezahlen, dann bleibt zu Hause. Und dann in diesem Jahr sind die rundgefahren und haben die Aussteller besucht, um sie in Akquisen abzunehmen. Und man war sogar bereit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% zu geben. Ich weiß nicht genau, was sie gekriegt haben, aber mittlerweile ist es so, dass die CeBIT Angst haben muss, ob sie im nächsten Jahr in diesem Maße noch stattfinden kann.
Alles wird gut.
Alles wird gut.
Auch und unsere Sendung.
Und der Daumen hoch und EBÜB.
EBÜB, ja, sag ich doch.
Oder CeBIT.
Nein, EBÜB.
CeBIT.
Er streitet wieder.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arndt. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den beiden Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist ist einer der größten Anbieter für Virenschutzprogramme und stellt in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vor. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Datenschutz, Online-Abzocke und Kinder im Netz. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt, wie etwa Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, oder Dr. Alexander Dix, Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin. Also nicht verpassen, Halle 11, Stand D35.